Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts des Forums Gesundheitsstandort Baden-Württemberg. Kaum ein Thema verändert das Gesundheitswesen derzeit so grundlegend wie die Digitalisierung. Elektronische Patientenakten, künstliche Intelligenz in der Diagnostik und Therapie, datengetriebene Forschung, die Möglichkeiten sind groß und reichen von einer besseren Versorgung über mehr Effizienz bis hin zu einer personalisierten, auf jeden Einzelnen zugeschnittenen Medizin. Gleichzeitig wachsen die Sorgen. Wie steht es um den Datenschutz? Um die Akzeptanz in der Praxis? Die Verantwortung bei algorithmischen Entscheidungen? Und um wirtschaftliche Interessen? Heute wollen wir darüber sprechen, wo Chancen realistisch sind, wo Risiken liegen und wie wir Digitalisierung so gestalten können, dass sie Patientinnen und Patienten wirklich nützt. Meine Gesprächspartnerinnen betrachten das Thema aus sehr unterschiedlichen Perspektiven, nämlich Dr. Susanne Bublitz, Vorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands Baden-Württemberg, Nadja Musa, Leiterin der Landesvertretung Baden-Württemberg der Technikerkrankenkasse und Birgit Bauer, Gründerin der Initiative Data Saves Lives Deutschland. Mein Name ist Anja Segschneider und ich sage herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo zusammen und vielen Dank für die Einladung.
Frau Bublitz, fangen wir am besten einfach mal gleich mit Ihnen an. Wir haben jetzt die EPA, die Digitalisierung schreitet voran. Wie sieht es gerade aus in deutschen Praxen?
Ja, im Moment, sage ich mal, fangen wir an, die EPA zu bestücken. Das ist ja noch, sage ich mal, relativ brachliegendes Gelände, wenn wir Befunde erheben. Also Laborbefunde stellen wir als Hausärzte ein und EKGs, Lungenfunktionsprüfungen. Wir stellen bei uns, und ich kenne viele Kollegen, die das auch tun, auch Facharztbefunde ein. Wenn wir einen bekommen, der noch nicht in der EPA ist, dann laden wir den hoch, damit wir eben vielleicht mal irgendwann dahin kommen, dass uns die EPA in der Versorgung nützlich ist.
Wenn wir jetzt von der EPA weg sind, das wird ja sicherlich nicht nur das einzige Digitalisierungstool sein, das bei Ihnen jetzt potenziell in den nächsten Jahren ansteht.
Ja, also was ansteht oder was wir schon haben, ist ja das E-Rezept. Wenn das funktioniert, ist das eine charmante Sache. Das klappt auch in, sage ich mal, 85% der Fällen gut. Ja, genau. Also wir haben öfter die Situation, dass E-Rezepte bei uns als versendet gekennzeichnet sind und die Patienten aus der Apotheke kommen und sagen, es ist nichts auf dem Server, der Patient sagt dann auf der Karte, also sprich der Apotheker hat die Karte eingelesen und es wurde ihm nichts angezeigt. Da können wir dann nicht nachvollziehen, woran liegt das. Wir können dann schauen, ich habe die Gematik-App, da kann man dann schauen, ob da ein Problem gemeldet ist. Liegt das Problem am Dienstanbieter der Apotheke? Wir wissen dann einfach nicht, woran es liegt. Und es macht uns dann halt die Mehrarbeit, weil wir dann das Rezept drucken müssen. Der Patient muss wieder in die Apotheke laufen. Also wenn es funktioniert, funktioniert es gut. Es ist eine gute Lösung. Es ist in manchen Punkten noch nicht zu Ende gedacht. Wir haben noch immer keine gute Lösung für die Altenheime oder auch für ältere Patienten, die zu Hause von Angehörigen versorgt werden, wo dann einmal der Sohn die Versichertenkarte hat, zum anderen mal die Tochter, aber zur Mama geht und dann muss erst das Kärtchen irgendwo auf halber Strecke gewechselt werden. Also es ist noch alles noch nicht so zu Ende gedacht, aber ich glaube, dass kann man beheben und das wird dann gut werden, wenn es funktioniert.
Frau Bauer, Sie haben ja mit Ihrer Organisation viel Kontakt zu Patienten. Wie stehen die denn so zur Digitalisierung?
Eigentlich sehr offen. Man muss sich mal überlegen, wenn man chronisch krank ist oder langfristig erkrankt ist, dann hat man einfach das Problem, dass man sehr schnell oft tiefgründige Entscheidungen oder weiterführende Entscheidungen treffen muss. Und wenn man dann eine EPA hat, die vielleicht irgendwann voll ist, in der vielleicht irgendwann auch MRT-Bilder oder andere radiologische Befunde sind und die man dann auch noch am besten teilen kann, so richtig teilen, also teilen, dann glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Aber im Moment sind wir, glaube ich, alle froh, dass wir mal das E-Rezept haben, das tatsächlich zu 80% funktioniert. Nicht immer, aber immer öfter. Und das macht uns, glaube ich, schon mal alle ganz, ganz froh und happy, weil wir nicht immer Papier von A nach B transportieren müssen. Und auf der anderen Seite glaube ich, ist schon auch ganz wichtig, dass man langfristig betrachtet wahrscheinlich eine eher vollständige Akte seiner Gesundheitsdaten in Händen hält, auch wenn das jetzt noch ein Stück weit Weg ist, auch wenn das noch ein Stück länger dauern wird. Im Moment haben wir eine mehr oder weniger vollständige und oder unvollständige lückenhafte PDF-Sammlung. Das, was man jetzt auch schon selber gemacht hat, wenn man chronisch krank war, in vielen Fällen. Aber die Aussicht drauf, das Ganze mal in ein komprimiertes Bauklötzchen zu bringen, das man wieder auseinandernehmen und mit verschiedenen Ärzten zum Beispiel erteilen kann, glaube ich, ist schon positiv. Aber im Moment, wie gesagt, wursteln wir alle so ein bisschen rum und haben einfach auch das Problem mit dem Datenzugriff. Dann funktioniert das Anmelden wieder nicht, dann funktioniert die Authentifizierung wieder nicht, weil wieder irgendein Tool nicht funktioniert. Also es ist momentan schon ziemlich mühsam, muss man einfach so sagen. Aber wir sind guten Mutes.
Frau Musa, darf ich dazu kurz was sagen?
Ich würde Sie jetzt sowieso, hätte ich Sie sowieso gefragt, genau, weil Sie als Krankenkassen da, denke ich mal, genau an der Schnittstelle sind und mit die meisten Berührungspunkte haben, wenn digitale Tools und sowas wie die EPA eingeführt wird. Wie das denn aus Ihrer Sicht aussieht?
Vielleicht ganz allgemein, weil wir hatten jetzt schon einiges zur EPA gesagt. Ich bin ein großer Fan von der EPA, aber wir sprechen ja auch so ein bisschen insgesamt über Digitalisierung im Gesundheitswesen, über Chancen und Risiken. Und das ist ja noch viel mehr als die EPA. Also ich sehe sie als Herzstück im Gesundheitswesen, in der Anwendung, das auf jeden Fall. Aber wenn es darum geht, Digitalisierung allgemein, was kann die eigentlich für uns leisten im Gesundheitswesen und wie kommen wir auch dazu, dass Menschen auch Lust darauf haben, dann haben wir, glaube ich, schon erste Beispiele, die sehr gut funktionieren. Und das passt, denke ich, auch zu dem, was Frau Dr. Bublitz auch schon gesagt hat. Es muss halt, also es macht dann Spaß, wenn es funktioniert, wenn ich einen Nutzen habe, wenn es einfach ist, anzuwenden. Was zum Beispiel im Moment schon sehr gut klappt, ist, wenn Sie bei der Zahnärztin oder beim Zahnarzt nur ein bisschen aufwendigere Behandlung brauchen, dann müssen Sie ja so einen Heil- und Kostenplan bekommen Sie dann. Und den können Sie jetzt schon, solange Sie noch auf dem Zahnarztstuhl sitzen, quasi, kriegen Sie schon die Rückmeldung und die Genehmigung, bekommt der Arzt schon, der Zahnarzt schon die Info, dass die Krankenkasse das akzeptiert. Und das ist halt ein echter Vorteil, weil Sie dann quasi direkt auch schon den Folgetermin ja in der Praxis vereinbaren können und nicht, wie wir das früher gewöhnt sind, dass sie erstmal 14 Tage warten müssen, bis dann irgendein Brief kommt und da steht dann drin, das wurde genehmigt, dann müssen sie wieder zu ihrem Zahnarzt gehen. Also es gibt ja jetzt schon erste Beispiele, wo man so sieht, so kann das wirklich gut gelingen und funktionieren. Ich hätte noch ein zweites Beispiel, wo ich mal sage, also da wäre ich bei 80%, wo ich finde, dass da schon ganz viel Gutes dabei ist und wo ich auch noch Potenzial sehe, dass es sich noch verbessert. Seit Januar 2022 können Patientinnen und Patienten mit einer fortgeschrittenen Herzschwäche, mit noch zusätzlichen medizinischen Voraussetzungen, das wüsste wahrscheinlich Frau Dr. Bublitz jetzt besser, können ein Telemonitoring in Anspruch nehmen. Und das bedeutet, dass bestimmte Daten wie Blutdruck, Atemfrequenz etc. Laufend kontrolliert werden. Man möchte damit eben vermeiden, dass diese Person, dass sich das eben verschlechtert oder man zu spät merkt, dass man wieder intervenieren müsste. Und dann gibt es telemedizinische Zentren, die mit niedergelassenen Kardiologinnen und Kardiologen arbeiten, die diese Daten bewerten und auswerten und dann eben den behandelnden Praxen die Rückmeldung geben, falls da Werte sich irgendwie schlecht entwickeln. dass man den Patienten einbestellen sollte. Warum sage ich jetzt 80%? Weil ich finde das insgesamt eine sehr gute Sache, dass man das schon machen kann. 80% deshalb, weil sie müssen zu Hause dann, sie bekommen eine Waage, sie bekommen ein Blutdruckmessgerät, sie bekommen ein EKG. Das ist alles möglich, das einfach zu handeln. Aber ich glaube, da hätten wir inzwischen auch schon digitale Apps und Anwendungen, die diese Daten noch komfortabler messen würden. Also insofern, glaube ich, haben wir schon gute Entwicklungen, wo, also es ging ja auch um Versorgungsverbesserungen, also dass wir tatsächlich schon dabei sind, mit solchen Digitalisierungsmaßnahmen die Versorgungssituation zu verbessern, dass man nicht ständig in die Arztpraxis muss, sondern so eine Begleitung hat. Aber es gibt eben auch noch weitere Möglichkeiten, wie man das sogar noch stärker vereinfachen könnte. In Baden-Württemberg haben 140 Ärztinnen und Ärzte die Zulassung für dieses Telemonitoring und 3000 Patientinnen und Patienten haben 2024 daran auch schon teilgenommen. Also das einfach mal so als Beispiele, was es so alles darüber hinaus vielleicht auch noch gibt, wie mit Digitalisierung schon gearbeitet wird.
Da will ich tatsächlich einmal eine ganz kurze Zwischenfrage an Frau Bublitz stellen. Wie ist das denn mit gerade so Telemonitoring, Telehealth und so weiter und so fort? Funktioniert das gut in den Praxen? Also ist es für die Ärzte gern angenommen und klappt das oder wird das eher kritisch gesehen?
Das kommt immer darauf an, was das für eine Teleplattform ist. Also wir haben bei uns in der Praxis, wir haben zum Beispiel in der haushaltszentrierten Versorgung mit der AOK ein Telekonzil Dermatologie. Da kann ich weil Hautarzttermine sind schwierig zu bekommen. Auch für uns ist es schwierig, Termine auszumachen, wenn wir was Dringendes haben. Und da können wir quasi jegliche Form von Hautveränderung, sei es Ausschlag, sei es ein Leberfleck, was wir nicht selber, wo wir nicht sicher sind, was es ist, wie es behandelt werden sollen, per Foto digital als Konzil an den Dermatologen übertragen und kriegen innerhalb von spätestens einer Woche eine Antwort zurück. Das finde ich ein ganz arg tolles Tool. Wir haben auch in der HZV ein Brackman, das heißt praxisadaptiertes Case Management für Patienten mit bestimmten Indexerkrankungen, da gehört auch die Herzinsuffizienz dazu, ein Telemonitoring, ein telefonisches Monitoring über eine speziell geschulte Kraft, die Patienten alle in regelmäßigen Abständen anruft, um eben Krankenhauswiedereinweisungen zu vermeiden. Es ist immer eine Frage, wie ist diese Anwendung in die Praxisprozesse integrierbar? Je einfacher das ist, umso besser wird sich das durchsetzen. Also ich bin da absolut bei Frau Musa. Wir brauchen das, was einfach geht. Wenn Digitalisierung Abläufe komplizierter macht, würde es nicht funktionieren. Ich will Ihnen auch mal ein paar einfache Beispiele aus meinem Alltag geben. Also wir sprechen oft von der Patient Journey durch die Praxis. Ich habe auch so eine Doctor's Journey durch den Tag. Es gibt da so viele Dinge, wo ich denke, dass digitale Abläufe mir den Arbeitsalltag so viel leichter machen würden, dass ich einfach mehr Patienten versorgen könnte. Jetzt nehmen wir mal Sie, Frau Stegschneider. Ich sage jetzt einfach mal, Sie sind eine junge Frau mit Schilddrüsenunterfunktion und Sie brauchen einmal im Quartal ein Rezept für Ihr L-Thyroxin. Ich mache Sie jetzt einfach mal zum Schilddrüsenpatienten.
Das ist in Ordnung.
Dann funktioniert das so, dass Sie auf irgendeinem unserer digitalen Kanäle, weil Sie sind ja jung und digital affin, sei es Messenger, sei es der Webconcierge, der Telefonassistent mit KI, Sie bestellen dieses Rezept. Und jetzt wird aus digital wieder analog. Jetzt muss nämlich eine meiner Mitarbeiterinnen in ihre Akte gucken und schauen, wann haben wir denn den letzten Schilddrüsenwert bei der Frau Stegschneider bestimmt. Das soll man einmal jährlich machen. Dann stellt die fest, das war schon vor über einem Jahr. Dann nimmt sie wiederum mit Ihnen Kontakt auf und macht mit Ihnen einen Termin aus zur Blutentnahme, dass Sie erst in die Praxis kommen, weil wir gegebenenfalls die Medikamentendosis anpassen müssen. Dann kommen Sie. Wir nehmen Ihnen Blut ab, dann muss wieder meine MFA Ihnen, also ich gucke dann den Wert an und sage dann, jawohl, passt oder die Dosis muss angepasst werden und dann ruft sie wieder einer an oder kontaktiert sie. Und das sind so viele Stellen, wo ich denke, das muss Technik, Digitalisierung, KI, es muss ja gar nicht KI sein, es sind einfach automatisierbare Prozesse, das müssen die Praxisverwaltungssysteme eigentlich leisten können, dass wenn ich sage, Frau Seegschneider will ihr Rezept, überprüfe automatisch, wann das letzte TSH gemacht wurde. Wenn es im normalen Bereich lag und unterhalb von 12 Monaten ist, wird das Rezept vorbereitet und mir auf den Signierstapel gelegt. Wenn es nicht so ist, kriegen Sie automatisch ein Terminkalenderangebot von mir, wo Sie sich selber den Termin buchen. Oder in einer noch besseren Welt, Sie kriegen ein Paket mit einem Blutabnahmekit, wo Sie sich selber in den Finger pieksen und das zur Post bringen, wie es Ihnen zeitlich passt, dass Sie gar nicht freinehmen müssen, um bei mir einen Blutabnahmetermin zu haben. Und wenn das Ergebnis da ist, dann überprüft mein PVS automatisch, ist es im vorher festgelegten Range? Und wenn ja, kriegen Sie automatisch eine Nachricht. Also da frage ich mich, warum muss ich für alles immer Personal oder mich dazwischen schalten? Das muss doch eigentlich automatisch gehen und ich hätte viel mehr Zeit. Mein Personal hätte Zeit, sich mit wirklich kranken Menschen zu beschäftigen. Ich könnte einfach nur das Rezept, wenn mir das Programm sagt, jawohl, der Wert ist im vorher festgelegten Bereich, dann kann ich das Rezept freigeben. Also es ist so ein Beispiel, wo die digitale Anforderung für das Rezept im Nachgang bei uns in der Praxis ganz analog abgearbeitet wird, wo ich denke, das ist so die Basis der Digitalisierung. Wenn wir da mal eine vernünftige Lösung hätten, wenn man die PVS-Hersteller auch mal da verpflichten würde, gewisse Dinge anzubieten, dann wäre im Alltag, in den Praxen ganz viel Entlastung und in dieser Zeit könnten wir uns um, Versorgung kümmern.
Frau Musser, tatsächlich würde ich Sie da gleich dann einmal fragen, geht es dahin oder stoßen wir dann auch einfach irgendwann an unsere Grenzen, was wir finanziell und vielleicht auch sachlich machen können? Oder ist es von der Regulatorik schwierig, das so weit zu automatisieren?
Also, ich glaube, das ist, hängt davon ab, wie sich dann auch bestimmte Gruppen zusammentun und ihre Anforderungen gemeinsam formulieren und sich auch darauf verständigen. Also, wenn wir als Krankenkasse, als recht große Institution für uns sagen, wir wollen genau diese Prozesse, die Frau Dr. Bublitz für ihre Praxis anspricht, wollen wir für uns komplett optimieren, unsere ganzen Verwaltungsprozesse, dann können wir das als große Institution natürlich sehr gut machen und haben es dann eben auch gleich für über 10 Millionen Versicherte auch gleich mit geregelt. Wenn wir eine Vielzahl an verschiedenen Praxen jetzt zum Beispiel haben, hat vielleicht die eine Praxis die Vorstellung, mein Ablauf soll so laufen. Die nächste Praxis würde vielleicht sagen, nee, ich will den Ablauf ganz anders. Also hängt das, glaube ich, immer davon ab, wer formuliert die Anforderungen, wie tut man sich zusammen und wie verständigt man sich auch, um auch gegenüber Softwareherstellern dann auch klare Anforderungen zu formulieren. Das gehört eben da dazu, dass ich sehe das zum Beispiel in Krankenhäusern, habe ich das jetzt auch vor kurzem wieder erlebt. Da laufen eben noch ganz viele Mediziner, Medizinerinnen mit einen Notizblock in ihrem Arztkittel rum und da müssen die Telefonnummern in einem zweiwöchigen Aufenthalt 10-mal jedem Arzt, der vorbeikommt, nochmal die Telefonnummer gegeben werden. Bis dann irgendwann mal jemand sagt, ach übrigens, wenn Sie das unten an der Pforte einmal angeben, die Telefonnummer, dann ist es in der Akte und dann haben es alle. Aber ne, also wie sind diese Prozesse? Das hat viel mit Organisation auch zu tun. Und auch, wie trete ich auch gegenüber Herstellern, Softwareanbietern auf? Welche Möglichkeiten habe ich? Also wenn ich als Einzelner gegenüber einem großen Softwareanbieter auftrete, werde ich wahrscheinlich nichts erreichen, weil der sich denkt, ja und warum soll ich jetzt für diese eine Praxis anfangen, sowas zu ändern? Wenn sich aber eine kassenärztliche Vereinigung vielleicht oder Verbände zusammentun und sagen, lasst uns mal gemeinsam formulieren, was unsere Mindestanforderungen sind und lasst uns das mal gemeinsam formulieren.
dann ist das egal, ob das Praxen sind oder Krankenhäuser, dann habe ich halt eine ganz andere Möglichkeit, überhaupt schon mal aufzutreten, wenn ich mich darauf verständige und sage, was wären denn so Standards, die ich dann auch bereit bin zu übernehmen, die vielleicht nicht meine bisherigen Abläufe sind.
Darf ich da gerade noch was zu ergänzen, ganz kurz? Ja, weil Frau Musser hat einen wichtigen Punkt gesagt. Also natürlich ist es so, dass nicht alle Praxen gleiche Prozesse, gleiche Abläufe haben und auch nicht haben wollen. Und es gibt unterschiedlichste PVS-Anbieter. Wir haben ja viel mehr Auswahl als jetzt zum Beispiel die Krankenhäuser, wo es nur wenige Krankenhausinformationssysteme gibt. Und es wird keinen PVS-Anbieter geben, der alles kann. Also es gibt einfach die eierlegende Wollmilchsau nicht. Und es gibt in unterschiedlichen Praxen unterschiedliche Anforderungen. Was wir aber brauchen, das sind einfach offene Schnittstellen, wo sich jede Praxis zusammenstellt, welches Tool sie will. Mein Telefon-KI-Assistent ist vielleicht ein anderer wie der von der Nachbarpraxis, weil wir den verschiedene getestet haben und gesagt haben, mit dem haben wir den Eindruck, kommen die Patienten am besten zurück. Ich habe in der Praxis andere Anforderungen als zum Beispiel ein Dermatologe oder ein Facharzt. Also es wird nicht immer diese eine Lösung geben. Was wir aber brauchen, sind offene Schnittstellen. Also es muss mehr Wettbewerb reinkommen, dass wir auch verschiedene Anbieter haben, mit denen man wo einfach Konkurrenz da ist, wo die beste Lösung sich durchsetzt und nicht die einzige, die da ist, weil ich keine andere Möglichkeit habe. Und da brauchen wir, glaube ich, regulatorische und gesetzgeberische Maßnahmen.
Frau Bauer, da würde ich tatsächlich gleich anschließen im Sinne von regulatorisch, gesetzgeberisch und was zum Beispiel die Anforderungen an solche Anbieter sein müsste, eben gerade auch im Bereich Datenschutz. Denn so ganz einfach ist das ja bei der Medizin eben nicht. Man kann ja nicht irgendjemanden nehmen und es muss gewisse Grundlagen dafür geben. Wie sehen Sie das? Wie muss unser Datenschutz ausgestaltet sein, dass das Ganze auch für die Patienten dann hinterher nicht zum Nachteil gerät?
Also ich glaube, wir müssen mal anfangen, hier von Bürgern zu sprechen, weil das Thema betrifft nicht nur Menschen mit Erkrankungen, sondern tatsächlich Bürgerinnen und Bürger. Also jeder kann mal krank werden. Das muss man hier mal lassen. Und ich glaube, wir müssen mal ein bisschen aufhören, immer nur über Prozesse zu reden. Weil ein Prozess hilft einem Mensch erstmal nicht weiter. Prozesse finden in Expertenkreisen statt und bei Experten. Und ich glaube, für Bürgerinnen und Bürger ist es aber erstmal wichtig, ob etwas verständlich ist, funktioniert und vor allem, ob es ihre Versorgung verbessert. Das fehlt mir jetzt gerade hier ein bisschen. Deswegen war ich ein bisschen auf Revolution getrimmt, bin ich ganz ehrlich. Aber um Ihre Frage zu beantworten, natürlich müssen wir Daten schützen. Das ist ein wichtiger Punkt. Gesundheitsdaten sind nicht Daten, die in irgendeiner Art und Weise unsensibel zu behandeln sind, auch wenn wir vorhin von der Frau Musser schon gehört haben, das ist ja ein bisschen schwierig, weil manch einer teilt halt seine Daten ganz unbewusst in diversen Plattformen und vor allem auch, ja, ich sage jetzt mal, an gewissen Stellen, wo man es vielleicht nicht mehr schützen kann, weil die Nutzungsbedingungen einem ganz anderen Ton entsprechen als das, was wir hier in Europa haben. Das ist mal das eine. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch alles miteinander denken, und zwar Gesundheitsdaten, Prozesse und Innovationen. Wir dürfen es nicht immer so getrennt in Silos denken, was schützen wir jetzt? Weil wenn wir nur Daten schützen würden, und das ist ein Spruch von mir, den gibt es schon seit Jahren, wenn wir nur Daten schützen, dann schützen wir keine Menschen. Weil wenn wir nur Daten schützen, dann setzen wir uns drauf und geben die nicht frei. Wir brauchen aber Daten für bessere Versorgung. Wir brauchen Daten für bessere Forschung und Entwicklung.
Wenn wir das jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen beleuchten im Hintergrund, ist es ja meistens die Diskussion dann darum, dass man ja anonymisierte Daten braucht, korrekt? Also wir bräuchten mehr anonymisierte Daten. Könnten Sie vielleicht einmal ganz kurz darauf eingehen, was man genau damit machen könnte, also was damit möglich wäre?
Ja, anonymisierte Daten, die sagen ja im Prinzip keine Namen oder so. Und ich habe mich letztens mit einem Forscher unterhalten, der hat gesagt, das interessiert mich nicht, wo der wohnt, welche Hobbys der hat oder was er, wie sein Name ist. Das kann der Sepsa oder Franziska, was auch immer. Ihn interessiert, ist es ein Mensch, welche Erkrankung hat er und das Alter und vielleicht wie lange er krank ist. Und das interessiert einen Forscher, weil er daraus einen Schlüssel ziehen kann. Man kann die Daten strukturieren und in Datenpools zusammenbringen. Und daraus kann ich tatsächlich auch zum Beispiel rausfinden, wer spricht auf ein Medikament anders an? Wer ist vielleicht in welcher Altersgruppe mit den und den Symptomen mehr behaftet? Das können wir aus Versorgungsdaten legen, die ja die Krankenkassen schon ins FDZ liefern, ins Versorgungszentrum für Daten, oder ins Forschungsdatenzentrum Gesundheit, das ist der korrekte Name. Und auf der anderen Seite können hier Forscher ja zugreifen drauf. Die können einen Antrag stellen, die können Daten für verschiedene Zwecke nutzen. Therapien, Erkrankungsforschung. Wir haben zum Beispiel bei Multiple Sklerose das Problem bei den Frauen. Wir haben zwar 60% bis 70% anteilig Frauen als Mensch mit MS. Wir rutschen in die Perimenopause, das ist total unterversorgt. Das ist total, ich würde auch sagen, untererforscht. Es gibt wenig Informationen dazu und daraus könnte zum Beispiel auch Forscher vielleicht mal ein paar Daten rausfinden, die uns ein bisschen mehr helfen können. Nur ja, es kommt eine Perimenopause und wir wissen, dass in der Perimenopause und MS die Symptome ein Stück weit gleich sind. Also man weiß nicht immer genau, ist das jetzt MS oder war das das andere? Und das ist eigentlich das Thema. Und damit kann man, oder mit diesen Daten oder mit Daten aus diesen Gruppen kann man rausfinden, was ist. Und kann dann vielleicht auch mal Fachärzte, also zum Beispiel einen Gynäkologen und einen Neurologen miteinander vernetzen. Und hier helfen Daten ganz konkret. Und wir brauchen es wirklich. Also das ist ein Beispiel an Unterversorgung und ich gehe davon aus, dass da noch ganz viel andere gibt, die mindestens genauso nach einer vernünftigen Lösung schreien, rufen, wie jetzt in dem Beispiel.
Frau Bublitz, wenn wir jetzt aber mal die Grenzen noch mal betrachten aus ärztlicher Sicht von Digitalisierung, wo würde Ihnen das zu weit gehen? Also wo würden Sie aus ärztlicher Sicht die Grenze ziehen, wo Sie sagen, okay, so weit will ich dann nicht mehr?
Also ich glaube, dass letztendlich im Moment man sagen muss, die Hoheit über die letztendliche Behandlungs- und Therapieentscheidung würde ich immer noch einem Menschen überlassen. Also völlig richtig, wir brauchen mehr Daten. Ja, Beispiele fallen mir vielfältiger ein. Frau Bauer hat schon mal einst gesagt, ich würde nicht zwingend den Neurologen mit dem Gynäkologen vernetzen, sondern Menopause kann auch der Hausarzt machen. Da dauert es nämlich sehr lang beim Gynäkologen, bis sie den Termin bekommen. Deswegen mach mal die Menopause bei uns. Ich bin da auch so eine Betroffene und wo ich jünger war, habe ich viel Us gemacht bei Kindern, weil da hatte ich Kinder. Jetzt bin ich in den Wechseljahren, jetzt mache ich Menopause. Man bildet sich auch immer da fort, wo man selber betroffen ist. Aber ich glaube, dass es einfach zum Beispiel einen Unterschied macht, wer welche Krankheit hat. Also es ist, wie Frau Bauer gesagt hat, wenn man jung ist und MS hat, hat man vielleicht eine andere Symptomkonstellation, wie wenn man in der Menopause ist oder gar wenn man älter ist. Das ist genauso bei gewissen Tumorerkrankungen. Welche Tumorerkrankung behandle ich bei welchem Patienten in welchem Alter und welche Therapie macht Sinn? Das nennen wir so ein bisschen die Einordnung in den Gesamtkontext. Und das, glaube ich, da ist keine Form der Digitalisierung im Moment und ich sehe es tatsächlich auch in den nächsten Jahren nicht dazu in der Lage, weil KI ist ja letztendlich ein System, was nicht wirklich denkt und intelligent ist. Es halluziniert sehr gerne und es basiert ja auf den Dingen, die da sind. Es ist super gut im Muster erkennen. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass man mal zum Beispiel ein Muster erkennt, welcher Patient mit welcher Konstellation und Verdacht auf Lungenentzündung muss wirklich ins Krankenhaus. Gilt dann noch so ein alter Index? Wir haben so einen Körb-Index, wo verschiedene Faktoren reinkommen und dann schicken wir den ins Krankenhaus. Wenn wir Daten hätten, können wir sagen, wer muss da denn wirklich hin? Ja, aber das ist eben was, Mustererkennung ist wirklich gut bei KI gelagert, bei Large Language Modellen, aber die Einordnung in den Gesamtkontext, die denke ich, die sollte beim Menschen bleiben und die sehe ich auch momentan noch gar nirgendwo anders.
Frau Musser, digitale Lösungen werden ja auch oft damit begründet, dass es da Einsparpotenzial gibt. Wie sehen Sie das? Ist das tatsächlich so oder werden da Kosten eventuell einfach nur verlagert?
Also die Digitalisierung ist nicht, also ist nicht der Hauptzweck, dass man Kosten einspart, sondern das ist eigentlich ein guter Nebeneffekt von der guten Digitalisierung. Denn wenn die Digitalisierung dazu führt, dass ein Patient, weil die Daten vorliegen, weil es eine Transparenz gibt, weil es ein Vertrauen auf Basis dieser Daten zwischen verschiedenen Behandelnden gibt. Und wenn das dann dazu führt, dass ich keine Doppeluntersuchung mehr habe, dann habe ich eben einerseits den Effekt weniger unnötige Untersuchungen. Und gleichzeitig ist es für die Versorgung besser und das spart natürlich dann auch was, wenn ich nicht zu viele Untersuchungen mache, die ich einfach nur deswegen mache, weil ich nicht weiß, dass das alles eigentlich schon erledigt wurde. Jetzt mal als simples Beispiel. Grundsätzlich sollte das eigentlich immer alles Hand in Hand gehen. Also ich bin da auch bei dem, was Frau Dr. Bublitz gerade gesagt hat, die Digitalisierung sollte nicht die letzte Entscheidungsinstanz sein. Aber sie sollte unterstützen dabei, die richtigen und guten Entscheidungen zu treffen. Wenn ich dadurch vermeiden kann, dass ein Mensch, der vielleicht an einer seltenen Erkrankung leidet, und man hat das noch nicht festgestellt, das haben wir im Moment noch, dass Menschen teilweise über viele Jahre mit unterschiedlichen Symptomen von Arzt zu Arzt laufen und niemand kriegt das Bild zusammen und man kann es auch gar nicht verlangen. Wir haben so viele Krankheiten mit so vielen Symptomen. Keiner kann das wirklich alles im Kopf haben und wissen. Aber wenn jetzt, keine, ich nehme mal Frau Dr. Bublitz, sie lässt sich von der KI unterstützen bei der Diagnose und bei der Anamnese und dann kriegt sie vielleicht den Hinweis, hey, die Person mit diesen Symptomen könnte, das könnte vielleicht die oder die seltene Erkrankung sein. Dann irrt dieser arme Mensch nicht so lange durchs System, ihm wird früher geholfen, wir haben eine bessere Versorgung. Und wir haben aber auch gleichzeitig Kosten gespart, weil gar nicht so viele verschiedene Ärzte in Anspruch genommen wurden. Also so könnte man zig Beispiele nennen, wie das eigentlich alles zusammenspielt, wenn man es gut macht. Und das wäre eigentlich auch immer jetzt mein Credo bei allem, was wir sagen, und wir haben es ja auch gerade schon rausgehört, das funktioniert alles nur, wenn wir eine gut gemachte Digitalisierung haben. Man kann das natürlich auch so machen, dass es das alles viel komplizierter macht. Wenn jeder für sich irgendwie nochmal eine eigene Anwendung und App kreiert, wenn die Systeme nicht aufeinander eingestellt sind, oder wenn es eben geschlossene Systeme sind und nicht offene Schnittstellen, das ist ein Problem, was, meine ich, im Moment auch viele Krankenhäuser haben, dass die angefangen haben mit Digitalisierung. Und teilweise kann Abteilung A mit Abteilung B digital nicht kommunizieren, weil sie mit Anwendungen arbeiten, die einfach nicht offen sind, und wo man nicht auf die Daten, die man nicht gut übergeben kann, die Informationen. Also insofern würde ich sagen, gut gemachte Digitalisierung führt zu einer Einsparung, aber es ist nicht der Hauptzweck, warum wir die Dinge digitalisieren sollten, sondern wir sollten es tun, um eben besser zu werden und transparenter und den Menschen besser helfen zu können.
Ich fand Ihr Beispiel auch gerade sehr schön mit den seltenen Erkrankungen, die potenziell so eine KI erkennen kann. Es gibt da ja tatsächlich einige Fälle, die auch durch die Medien gegeistert sind von Leuten, die tatsächlich dann nach langer Suche quasi endlich den entscheidenden Hinweis mit ChatGPT und Co. gekriegt haben. Da profitiert natürlich aber auch nicht jeder gleichermaßen von. Was müssen wir denn machen, dass da jetzt keine Zweiklassenmedizin noch zusätzlich durch die Digitalisierung entsteht? Was für Tools brauchen die Leute?
Also diese Sorge vor der Zwei-Klassengesellschaft oder den Umgang, seltene Erkrankung war ja jetzt nur ein Beispiel. Ich könnte zig Beispiele nennen, die viele Menschen betreffen, wo Digitalisierung eben unterstützen und helfen kann. Und muss ich selber in der Lage sein, damit gut umzugehen, auch als Bürgerin, als Bürger, als Patient, wenn ich in der Praxis bin. Schauen wir uns doch einfach mal andere Länder an. Wir haben immer so viel Angst in Deutschland, dass wir mit der Digitalisierung, was wir da alles kaputt machen oder wen wir alles abhängen. Und so viele andere Länder um uns herum machen uns schon vor, dass das im großen Stil funktioniert, wenn man es gut macht. Ja, also es gibt Länder, die würden, ich glaube, wenn Sie jetzt mal Spanien, Dänemark, Estland, um nur so ein paar Beispiele zu nennen, wenn Sie die mal fragen, hättet ihr gerne lieber diesen Entwicklungsstand von Deutschland, was die Digitalisierung angeht, weil ihr Angst habt, dass ihr zu viele Leute abgehängt habt? Dann würde ich jetzt einfach behaupten, ich glaube, niemand von denen würde sagen, ja, lasst uns so umständlich wie die Deutschen machen, weil das ist irgendwie viel netter für Menschen, die nicht gut mit Digitalisierung zurechtkommen. Also ich denke, es kommt einfach daran, wie wir es umsetzen und da können wir wieder die Kurve zum Datenschutz bekommen. Andere Länder haben auch die gleichen Datenschutzanforderungen wie Deutschland in der EU und die kriegen das so hin, dass die Menschen nicht das Gefühl haben, sie müssen irgendwie unüberwindbare Hürden nehmen, damit sie sich eine App runterladen können, die mit dem Gesundheitswesen was zu tun hat. Und es gibt eine Umfrage vom Digitalverband Bitkom aus dem Herbst 2025. Da sagen 92% der Senioren und Seniorinnen, dass sie der Digitalisierung im Gesundheitswesen offen gegenüberstehen. Also auch diese Sorge, dass wir bestimmte Menschengruppen, sei es wegen Alter, wegen Bildung oder was auch immer, dass wir die abhängen. Ich glaube, viele Leute würden sich das sehr, sehr wünschen, dass wir das endlich hinkriegen und es einfacher machen, als wenn sie einen Brief, sie kriegen 5 Briefe für einen Vorgang. Habe ich neulich auch wieder in meinem Umfeld erlebt, ja. Das erschlägt einen doch schon. Wenn man so zu einem einzigen Vorgang direkt 4 Briefe im Briefkasten hat und gar nicht versteht, was wollen die jetzt eigentlich von mir? Also ich glaube, wir könnten sogar vielen Menschen eher helfen, als dass wir sie abhängen, wenn wir vernünftig digitalisieren.
Frau Bauer, Sie hatten vorhin schon mal gesagt, das ist alles ganz schön, aber die Leute wissen nicht genug. Wie sorgen wir denn dafür, dass sie genug wissen?
Also ich muss jetzt mal ein bisschen einen Rundumschlag machen, weil ich scharre ja hier schon mit den Hufen. Erstens, Frau Bublitz, ich gebe Ihnen voll recht, ein Arzt oder eine Ärztin kann niemand ersetzen. Und ich würde bei einer wichtigen Entscheidung zwar mit KI arbeiten, aber ich würde immer das persönliche Gespräch mit meinem Arzt, mit meiner Ärztin suchen, weil ich glaube, Entscheidungen, die lebenswichtig sind, trifft man nicht unbedingt mit einer KI. Das halte ich ja so gesehen für vernünftig, um es mal so zu sagen, weil es geht um Therapien, es geht um was weiß ich. Also es ist einfach manchmal ganz wichtig. Ich glaube auch, dass wirklich das Thema mit der Zweiklassengesellschaft, ich kenne sehr viele Menschen, und wir haben die Zweiklassengesellschaft, das sind oft Handwerker, das sind Menschen, die digital überhaupt nicht interessiert sind. Da, wenn man auf die Straße geht und sagt, hey, kennst du die Epa, dann sagen die, was? Also, es gibt auch Menschen, die haben das mit der Epa noch nicht verstanden. Die wissen ja gar nicht, wo sie hinwollen. Es gibt auch Menschen, die haben jetzt wirklich ein Problem, soll ich das überhaupt machen oder nicht? Also, das sind die Basics. Wir bei Data Saves Lives versuchen, also DSL Deutschland, wir versuchen einfach hier Aufklärungsarbeit zu leisten. Wir haben Online-Sessions gemacht über die EPA, wir werden es wieder tun, weil immer noch zu viele Menschen gar nicht so genau wissen, was die EPA ist. Immer noch zu viele Menschen haben ein Problem mit dem Datenschutz. Wir haben es vorhin schon gesagt, die werden beim Thema Gesundheitsdaten furchtbar emotional, aber woanders werden es geteilt, völlig egal. Auch das müssen wir nochmal in den Griff kriegen. Wir leben in einem digitalen Kulturwandel. Das dürfen wir nicht vergessen. Es wird Menschen geben, die haben mit ihrem Rechner, die haben mit dem Rechner noch nie was zu tun gehabt.
die machen vielleicht ganz was anderes beruflich. Die haben vielleicht auch gar nicht die Lust, ein Smartphone zu bedienen. Die haben, ich kenne welche, die haben da tatsächlich ein Tastenhandy. Also ein bisschen lange aus dieser Generation raus, aber es funktioniert noch. Und die benutzen das auch noch. Es gibt aber auch Menschen, die können sich das nicht leisten. Die haben gar nicht das Geld, sich einen Computer oder ein neues Smartphone zu kaufen. Und Smartphone von mit einer älteren Generation können durchaus schon mal Probleme bei der EPA bereiten. Also warum sollen sie es machen? Sie können es nicht bezahlen. Sie haben vielleicht nicht das Einkommen dafür. Und da entstehen zwei Klassen. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir die alle mitnehmen. Und mitnehmen fängt bei mir mit einer vernünftigen Kompetenz an. Und das ist wirklich ein schwieriger Punkt. Nichtsdestotrotz glaube ich, aber um das Ganze positiv abzuschließen, wenn wir uns alle mal ein bisschen zusammentun, Frau Musser, Sie haben das vorhin so gesagt, wenn Sie mir alle zusammentun an einen Tisch, Bürger, Patienten, Krankenkassen, Ärzte, alle, die hier was damit zu tun haben, und wir würden uns mal wirklich gemeinsam treffen, unterhalten und uns zuhören, dann glaube ich, könnte man ganz viel erledigen. Und dann würden auch, wenn jeder eine gleichberechtigte Stimme hat, nicht nur immer ein paar, dann würden wir auch hier das Vertrauen gewinnen der Bürgerinnen und Bürger, um bei der Digitalisierung ganz anders mitzukommen, um begeistert zu sein, genauso wie es ich bin. Ich liebe Digitalisierung und ich hätte es wirklich gern mehr. Aber im Moment verstehe ich, dass es nicht geht. Und wir müssen uns, glaube ich, da einfach einmal unterhalten. Wir müssen diskutieren und vielleicht einmal ein Stück weit raus aus den Silos, damit Menschen verstehen, warum wir Digitalisierung brauchen. Vielleicht nicht immer, um Kosten zu sparen, aber um Behandlung und Versorgung zu erleichtern. Und das war mir ein wichtiger Punkt.
Frau Bublitz, wenn Sie einen Wunsch frei hätten aus Ärztesicht, was müsste jetzt passieren, damit die ganze Digitalisierung für die Ärzte nicht noch mehr Arbeit wird, sondern vielleicht eher Arbeitserleichterung?
Ich glaube, es ist schon mehrfach gesagt worden, man sollte miteinander reden. Also ich denke, die verschiedenen Interessensgruppen müssen miteinander ins Gespräch kommen. Ich war jetzt mehrere Jahre in Folge auf der DEMEA in Berlin und ich sehe dort sehr, sehr viele Anbieter, die mir sehr, sehr viele proprietäre Lösungen anbieten und alle tun so, als sei das jetzt die beste Erfindung seit geschnitten Brot. Und ich frage mich, was soll ich damit jetzt im Alltag? Also es wäre doch schön, wenn wir miteinander sprechen würden, gerne auch mit den Patienten. Was brauchen die? Was brauchen wir Ärzte? Und wer kann es uns entwickeln? Im Moment haben wir die Situation andersrum. Menschen von außen, die nicht in der Versorgung eingebunden sind, erzählen mir, welches Tool ich brauchen sollte. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, für was. Und das ist die völlig falsche Sicht auf die Dinge. Die, die nachher mitarbeiten müssen, die damit versorgt werden sollen, die müsste man fragen und dann für die was entwickeln.
Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Abschlussfrage und zwar dementsprechend an Sie alle gerichtet. Wenn wir 10 Jahre in die Zukunft gucken, woran erkennen wir, dass wir alles richtig gemacht haben mit der Digitalisierung und wie kommen wir dahin?
Ja, ich würde gleich nochmal daran anschließen. Also für mich ist so, wie stelle ich mir das in 10 Jahren vor meinen Arbeitsalltag? Wenn dann ein Neupatient zu mir kommt, ein älterer Mensch mit einer dicken Patientenakte, der sitzt das erste Mal in meiner Sprechstunde und ich weiß schon über ihn aus einer Zusammenfassung aller seiner Daten, die ich nicht alle einzeln gelesen habe, sondern die mir die KI zusammengefasst hat, habe ich schon mal so einen Überblick über seinen Krankheitsverlauf. Ich weiß, was sind die Hauptthemen, die wir medizinisch haben, weil dann habe ich ganz wenig Zeit dafür verbracht, 100 Seiten Arztberichte zu lesen, sondern dann kann ich mich mit dem Patienten beschäftigen, mit dem, was ihn bewegt, was für ihn das Problem ist und habe Zeit, mit ihm zu sprechen. Wenn ich diese Zeit habe, mich mit dem Menschen zu befassen und das drumherum vorbereitet wird, sozusagen aufbereitet wird für mich, dann glaube ich, sind wir da, wo wir hinwollen.
Ich glaube, wir haben dann vieles richtig gemacht, wenn Digitalisierung im Gesundheitswesen in 10 Jahren, bitte gern auch früher, selbstverständlich geworden ist. Wenn wir dann immer drüber nachdenken, oh, meine Daten und ah, und jetzt das und ich muss noch irgendwas anders. Selbstverständlich, so wie ich mein kleines Smartphone hier benutze mit meiner netten Watch und meine Gesundheitswerte eigentlich täglich selbstverständlich überwache, hätte ich das gerne in 10 Jahren und zwar für jeden. Ich glaube, wir nutzen da schon sehr viel selbstverständlich. Apps, Wearables, Tagebücher. Das alles läuft ja bei vielen schon auf dem Smartphone mit. Also es ist ja schon da. Und deshalb, glaube ich, müssen wir irgendwie schauen, dass verständlich bleibt, dass sinnvoll ist und dass vor allem auch alltagstauglich ist. So wie Frau Bublitz das vorhin gesagt hat, sie hätte gerne eine alltagstaugliche Technik. Ich auch. Wir sind in einem Boot. Da habe ich mich drüber gefreut. Und gleichzeitig müssen wir aber darauf achten, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass Digitalisierung nicht für Menschen, nur für Menschen benutzbar oder funktionierend ist, wenn sie technikaffin und digital total fit sind. Das muss für alle funktionieren, das muss jeden erreichen. Und vor allem, wir haben einen Dialog und eine Diskussion, in der sich jeder aufgehoben gehört und vor allem auch mit an der Entscheidung beteiligt fühlt. Und dann können wir wirklich los. Dänemark ist ein gutes Beispiel dafür. Die diskutieren auch, die diskutieren auch hart, aber sie verstehen es. Und genau da ist der Punkt.
Frau Musa. Also, wir sind schon auf einem sehr guten Weg, uns Regeln zu geben, also auch politisch, gesetzgeberisch. Was muss alles vom Rahmen her geregelt sein, damit die richtigen, praxistauglichen, guten Tools entwickelt werden können. Und ich wünsche mir, dass wir in 10 Jahren sehr umfangreich uns da gemeinsam auf klare Linien verständigt haben, dass wir mit den Daten arbeiten können, um den Menschen Unterstützung und Hilfe anzubieten und dass sich auf Basis dieser Regeln im Wettbewerb gute Lösungen durchsetzen, weil ich bin überzeugt davon, dass wir nur dann zu praxistauglichen, guten Lösungen kommen, wenn es einen Wettbewerb gibt. Wenn es keinen Wettbewerb gibt, kriegen wir sehr bürokratisch praxisfern entwickelte Patientenakten. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand damit dann glücklich sein wird. Und ich wünsche mir, dass ich in 10 Jahren, wenn ich irgendein gesundheitliches Problem habe, Informationen, die ich schon mal irgendwo abgegeben habe, ich nicht nochmal und nochmal und nochmal irgendwo hinterlegen muss, sondern in 10 Jahren sind wir endlich so weit, dass alle auf die Informationen zugreifen. Das wäre so meine Perspektive und dazu gehört ein gutes Mindset. Da bin ich voll bei Frau Bauer. Also es ist eine sehr kulturelle Frage, wie bin ich dazu eingestellt? Und das ist aus meiner Sicht auch die größte Hürde, die wir auf dem Weg dahin haben.
Super, vielen herzlichen Dank. Also ehrlich gesagt hat mich das Gespräch ziemlich positiv im Hinblick auf die Digitalisierung gestimmt. Und ich habe mir vor allen Dingen mitgenommen, dass wir unbedingt miteinander reden müssen, dass das funktioniert, damit wir auch hinterher wirklich die Tools kriegen, die alle brauchen, sowohl die Praxis, die Bürger als auch die Krankenkassen. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses spannende Gespräch. Ciao.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Einen schönen Tag.